Ich begrüße Sie ganz herzlich zu der Sendereihe Menschen im Fokus hier im Studio von Amazing Discoveries. Mein Name ist Solveig Stober und ich darf hier im Studio eine ganz spezielle, spannende Persönlichkeit begrüßen. Ihr Name ist Ingrid Bomke. Herzlich willkommen, Ingrid, im Studio hier von Amazing Discoveries. Und heute erfahren wir über Ihr Leben. Spezielle Details, was sie im Leben geprägt hat, ausgerichtet hat auf Jesus Christus hin und auch, was sie für Höhen und Tiefen erleben musste. Herzlich willkommen, Ingrid.
Danke für die Einladung, ganz herzlichen Dank.
Ja, dann beginnen wir gleich mit der ersten Frage. Wie würdest du rückblickend deine Kindheit und die Prägung deiner Eltern beschreiben?
Ja, ich bin in Rostock geboren und aufgewachsen und das ist an der Ostseeküste, schön, viel Wasser hatten wir gehabt und ich habe einen Bruder noch und meine Eltern sind leider schon, nachdem ich 5 Jahre alt war und mein Bruder 3 Jahre alt war, geschieden und wir sind bei meiner Mutter aufgewachsen. Meine Mutter war eine sehr gläubige Frau und sie hat das Leben meines Bruders und mein Leben sehr geprägt durch ihr Vertrauen auf Gott. Das ist für mich das Herausragendste. Ich habe leider eine ganz schwere Kindheit gehabt, weil meine Mutter sehr krank war. Sie war von Beruf Lehrerin, aber sie konnte nicht mehr lange in ihrem Beruf arbeiten, weil sie schwer herzkrank war. Sie hatte Herzoperationen und sie war öfter in Krankenhäusern und zur Herzkur und wir sind dann immer zu Nachbarn und in Ferien zu Glaubensgeschwistern untergebracht, bei Glaubensgeschwistern untergebracht gewesen und das war schon sehr, nicht nur gewöhnungsbedürftig, das ist für Kinder, die in dem Alter zwischen 5 und 10 Jahren und sonst sind, sehr schwer und ich habe sie an meiner Mutter gehangen. Und immer sehr gelitten, viel zu Gott gebeten und gerufen, lieber Gott, lass Mutti nicht sterben, lass Mutti nicht sterben. Und sie wurde nur 43 Jahre alt. Und ich war mit ihr allein, als sie starb in der Nacht. Mein Bruder war auf einer Kinderbibelwoche. Er war knapp 13 Jahre alt, oder 13 und ich war 15 Jahre alt und mein Vater hat sich um uns gar nicht gekümmert, er war Atheist und der letzte Wunsch meiner Mutter war, den hatte sie auch schriftlich hinterlassen, dass wir bei Christen, bei gläubigen Menschen weiterhin aufwachsen können. Sie wusste, dass sie bald stirbt und sie hatte eine große Herzoperation und den Herzinfarkt. Ein paar Monate später hat sie dann nicht überstanden oder überlebt. Ja, das war so, hat mich so geprägt. Und ich bin 9 Jahre in Rostock zur Schule gegangen und dann haben wir Pflegeeltern bekommen, mein Bruder und ich, jeweils andere Pflegeeltern, die konnten aus Platzgründen uns nicht beide aufnehmen. Es war ganz schwer für uns, getrennt zu werden dann noch. Und ich habe dann die 10. Klasse in 100 Kilometer von Rostock entfernt abgeschlossen im Kreis Wismar und habe dort eine Pflegefamilie gehabt und war dort gut 1,5 Jahre. Und es war alles so umgestellt. Und wenn man das Abschlussjahr von der Schule woanders macht, das ist so schwer gewesen. Man kannte keinen in der Schule nicht und in der Gemeinde nicht. Und das war schon das war eine Herausforderung. Ja.
Nochmal zurück zu deiner Mutter, an der du so gehangen hast.
Ja.
Was hat sie dir, wo sie gewusst hatte, sie wird vielleicht nicht alt, hat sie dir irgendwas mit auf dem Lebensweg gegeben? Sei es eine Gewohnheit, sei es, wo du dich hinwenden kannst, wenn es dir schlecht geht. Oder war sie selber mit Gott am Hadern, dass sie ein Herzproblem hatte? Oder hat sie gesagt, nee, Gott weiß, wie er es lenkt und führt und ich liefere mich Gottes Willen aus. Wie ist sie denn mit der Krankheit umgegangen? War sie für dich ein Vorbild in dem Sinne?
Meine Mutter war mein größtes Vorbild. Also sie hat uns Jesus so nahe gebracht, wirklich. Wir haben jeden Tag gebetet, weil das war für uns wie Essen und Trinken. Weil ohne Gebet, weil sie so schwach war, und um ihre Begrenztheit wusste, hat sie gesagt, Kinder, haltet euch immer an Jesus und an die Gemeinde. Und ich werde nicht alt werden, das hat sie uns schon gesagt, damit haben wir schon aufgewachsen. Aber da war bei mir natürlich als Kind immer auch die Angst, ja. Lieber Gott, lass Mutti noch nicht sterben und wir brauchen sie noch. Und Gott hat eben den Zeitpunkt, hat Gott gewusst. Aber dieses Vertrauen, wir hatten ja keinen Vater in dem Sinne, Eltern waren geschieden, dieses Vertrauen in Gott, dass er unser Vater ist, auch wenn wir ihn, Kinder, ihr seht ihn nicht, aber er sieht euch. Mhm. Und das war prägnant. Mhm. Und mein Bruder und ich, wir haben uns wirklich, nicht wie man so sagt, wir haben gebetet oder so, nein, wir haben in unserer Not auch als Kinder zu Gott geschrien. Ja? Lieber Heiland, lass jetzt das nicht passieren oder das nicht passieren. Und wir waren ständig, ich habe beten und flehen aus Kindheit gelernt und habe auch vor allen Dingen Erfahrung gemacht. Ich habe Erfahrung gemacht, dass Gott wirklich dieses Bibelwort, dass er der bei den Witwen und Waisen ist, ja, das habe ich erlebt. Und diese Tragfähigkeit aufgrund meines Vertrauens, wie kann ein Kind glauben, wenn es noch Kind ist? Mutti hat uns das vorgelebt, ja, und sie hat mit ihrem Schicksal vor uns nicht gehadert. Wie sie innerlich vor uns Kindern hat sie das nicht gesagt. Ich habe sie oft weinen sehen und es ist natürlich auch schweres Schicksal für sie gewesen. Zwei minderjährige Kinder, was wird mit ihnen? Jede Mutter würde so reagieren. Aber sie hat uns immer, aber eine ganz fröhliche Natur. Sie hatte eine herrliche Stimme, sie konnte sehr gut singen, hat in der Gemeinde auch gesungen und zur Ehre Gottes. Also ich kann mich an meine Mutter als Frohnatur erinnern, die wirklich gesagt hat, immer bei Jesus bleiben, da kann euch nichts passieren, auch wenn ich nicht mehr da bin. Ich habe es gemacht, mein Bruder leider nicht. Später, ja.
Also du musstest schon in jungen Jahren lernen, mit Gott einfach zusammenzuarbeiten.
Unbedingt.
Und dass er deine Gebete auch erhört.
Ja.
Und er hat dich getragen und dann, wie du in die Pflegefamilie gekommen bist, warst du dann getrennt von deinem Bruder? Oder
ja, wir haben ungefähr 15 Kilometer auseinander gelebt und es war zu damaligen Verhältnissen, also das war, meine Mutter starb 1967, also in diesem Zeitraum war das, Fahrmöglichkeiten und so. Ich bin dann in Ferien manchmal zu seinen Pflegeeltern gefahren, die hatten Landwirtschaft und waren auch Christen und da habe ich mich sehr wohl gefühlt und bin dann da auch mal hingefahren, aber ich konnte da nicht mit sein. Und es war aus bestimmten Gründen da nicht möglich und ja, so haben wir uns dann ab und zu mal gesehen und in der Gemeinde am Sabbat haben wir uns auch natürlich dann immer gesehen, aber ansonsten, ja.
Also hast du schon sehr jung einfach den Verlust deiner Mutter und zum Schluss auch den Verlust deines Bruders, der ja die nächste Bezugsperson war.
Ja, wir haben keine Verwandten groß gehabt. Meine Großeltern, die waren schon 80, die wohnten im Raum Berlin. Berlin, da war gar nicht möglich, dass wir dahin kamen. Und wir hatten eigentlich nur uns beide. Ne?
Und dann bist du groß geworden, du hast eine Ausbildung gemacht oder wie war?
Ja, das ist jetzt alles, das war nicht so einfach. Das Ausbildung hat auch was mit Geld zu tun. Normal wollte ich Lehrerin werden wie meine Mutter. Das war so mit Menschen umgehen war mein, also das kam nichts anderes in Frage. Als meine Mutter dann gestorben ist, sind wir aus Rostock raus, 100 Kilometer weg, dann war nachher nichts. Dann habe ich durch die Pflegeeltern bei einem gläubigen Zahnarzt, habe ich dann angefangen, nach der 10. Klasse Zahnarzthelferin zu lernen. Und ich bin von Geburt an, habe ich mit Kurzsichtigkeit, ist vererbt in dritter Generation, kurzsichtig bin ich und dafür kann man schlecht sehen natürlich, ne? Und das war damals noch nicht so schwer, aber ich habe die kleinen Instrumente beim Zahnarzt nicht gesehen, so schnell und so präzise anreichen und so und wir haben dieses Verhältnis nach 4 Monaten dann aufgelöst, dieses Lehrverhältnis im beiderseitigen Einvernehmen, das war nicht der Beruf, die haben jetzt gedacht, vor der Hand ist das das Beste und da konnte ich, ja. Und ich wollte aber dann wenigstens Erzieherin werden. Und diesen Beruf habe ich auch, dieses Berufsziel habe ich kontinuierlich angesteuert. Ich bin dann erst ein Jahr nach Friedensau gegangen. Nachdem das beim Zahnarzt nicht geklappt hat, bin ich nach Friedensau gegangen und habe dort einfach nur gearbeitet, um mir etwas Geld zu verdienen.
Was ist in Friedensau dort?
Friedensau ist bei Magdeburg. ist ein Predigerseminar. Da werden Pastoren ausgebildet. Mhm. Und ist auch ein Erholungsheim damals auch gewesen und gab es eine Großküche. Und in dieser Großküche wurde dann für 400 Personen gekocht. Und da war ich einfach Küchenmädchen. Ich war einfach Küchenmädchen und habe dann Kartoffel geschält, Gemüse geputzt und das alles, ja. Also das habe ich ein Jahr gemacht. Und in diesem Jahr habe ich mir aber, du musst verstehen, dass damals gab es noch nicht Internet und Googlen, dass man sich die, das war 1968, ne? Und dann habe ich mir aber Post auf dem Postweg und so habe ich mir dann versucht, einen Ausbildungsberuf in der Umgebung, wo kann ich das? Und dann habe ich nach dem Jahr tatsächlich, habe immer mit Gott gesprochen. Herr, zeige mir den Richtigen, immer nur mit Gott. Alles abgemacht. Mhm. Ja, er ist mein Vater, er war mein Vater, er ist mein Vater und er wird mein Vater immer bleiben. Mhm. Und dann zeig mir bitte einen Weg, Herr Jesus, wo kann ich jetzt eine Ausbildung als Erzieherin beginnen? Und dann war die Möglichkeit, nicht als Ausbildung, da hätte ich nur 70 Mark damals bekommen, da konnte ich nicht von leben und ich hatte sonst keine Unterstützung, über Erwachsenenqualifizierung habe ich das dann, bin ich nach Potsdam gegangen, Potsdam bei Berlin ist das. Und dann habe ich ein Jahr über die innere Mission gearbeitet in einem Waisenhaus. Und das war so interessant für mich. Mhm. Und heute sagt man, sie hat ein Praktikum gemacht. Mhm. Damals war das noch nicht so. Mhm. Aber ich habe in diesem Waisenhaus auch gewohnt. Mit noch einem anderen jungen Mädchen hatten wir da so wie WG, würde man heute sagen. Mhm. Und am tagsüber war das ein Kindergarten. War ein riesengroßes Haus. 50 Meter vom Sanssouci, das ist bekannt, ja, Schloss Sanssouci, ja, da haben wir direkt gewohnt. Wunderschöne Idylle, war auch eine Gemeinde, sind wir auch hin, bin ich auch hingegangen. Und tagsüber war da Kindergartenbetrieb, ja, 3- bis 6-jährige Kinder. Und da habe ich auch mit, haben sie mich überall mit reingenommen. Und abends waren wir nur 2, 3, die dort auch gewohnt haben. Und wir mussten dann ungefähr 20 weißen Kinder betreuen. Da wurde ich vorbereitet sozusagen auf den Dienst an Kindern. Und sie haben gesagt, du bist dafür durchaus geeignet. Und dann habe ich in Brandenburg und in Riesa bei Dresden dann meine Ausbildung als Erzieherin begonnen und abgeschlossen.
Wie alt warst du da in etwa?
Ja, als ich dann fertig war, oha, da war ich schon 23 Jahre alt.
Ja, ich war. So aber wie ich heute.
Bitte?
So ist es auch heute. Bis man die Ausbildungen fertig hat, ist man auch Mitte 20.
Ja, ja. Ganz aber durch die, ich habe ein Jahr mehr gemacht, bis 4 Jahre war die Ausbildung dann, weil ich ja nur einen Tag in der Woche hatte ich Schule und die anderen Tage wurde gearbeitet. Mhm. Und das war, natürlich zog sich das hin. Also wir hatten früher Personalausweise, da stand auch der Beruf drin. Mhm. Und in Ostdeutschland war das so, wenn du keinen Beruf hattest, dann stand drin Beruf ohne. Ohne. Und das war für mich so furchtbar, dass ich gesagt habe, nein, Beruf ohne geht gar nicht. Ne? Und also das Ziel war so der Beruf, lieber Gott, hilf mir, dass ich jetzt zu dem Beruf, und dann stand Erzieherin drin, dann war ich, ja, beruflich war ich zufrieden, es war der richtige Beruf für mich, ja.
Rückblickend mit 23, ist dir da Jesus begegnet, ganz persönlich?
Ja, ich habe mich im Alter von 16 Jahren taufen lassen. Und zwar, da war ich noch bei meinen Pflegeeltern. Und da ging es mir nicht sehr gut. Und dann habe ich gesagt, was habe ich jetzt eigentlich noch? Hm. An die Pflegeeltern konnte ich mich nicht so halten. Das war jetzt nicht so das beste Verhältnis leider. Aber ich habe dann gesagt, ich muss das öffentlich machen. Ich muss das bekennen vor mir selbst. Ich möchte mit Jesus leben. Und ich habe mich mit 16 Jahren in Schwerin taufen lassen. Und das habe ich nie bereut. Und das habe ich nie bereut. Das war wie so eine, wie man sich heute verlobt oder heiratet. Mhm. Und das habe ich bekannt vor Gott und den Menschen. Und es war einfach gut.
Und auch heute, wenn sich jemand mit 16 taufen lässt, würdest du sagen, das ist nicht zu früh?
Nein, es kommt immer darauf an, was er selber, wie weit er selbst seine Beziehung mit Jesus hat. Mhm. Ich habe es eigentlich aus Not gemacht, weil ich hatte keinen Menschen, so an der ich wollte mich ganz fest an Christus halten, der sollte jetzt auch öffentlich mein Halt sein. Mhm. Und das habe ich dann getan.
Mit 23 verliebt man sich ja schon gern mal.
Ja.
Hast du dich da mal verliebt in der Zeit?
Ja, das ist Das war so. Ich war 19, als ich meinen ersten Mann kennenlernte. Das war noch in Friedensau. Er war dort auf einer Bibelschule. Und wir haben uns da kennengelernt. Das war ein Monat, bevor ich nach Potsdam ging. In diesem Monat. Das war interessant. Bevor ich wegging, haben wir uns kennengelernt. Und ich, das ganze Jahr war ich ebenso da. Und er wohnte im Raum Dresden. Als das Jahr zu Ende war, wir hatten dann immer Kontakt zwischendurch mit Briefen und so, gab es nicht Smartphone und so. Und dann haben wir ihm Briefe geschrieben und wir haben geheiratet. Ich war 20 Jahre alt und er war 23, dann haben wir geheiratet.
Ach so schnell? Nach einem Jahr, mit 19 hast du ihn kennengelernt?
Ja.
Also mit 20 geheiratet?
Mit 18,5 so ungefähr, ja, so anderthalb Jahre, ja. Ja, ich hatte kein Elternhaus und nichts und ich habe mich auch in seinem Elternhaus sehr wohl gefühlt. Das war dann so auch ein bisschen familiär für mich. Mhm. Und was wollten wir da groß rausziehen? Es waren 250 Kilometer da immer zu fahren. Mhm. Und es war für mich einfach wunderschön. Und leider hat diese Ehe nur 5 Jahre gedauert. Ich bin schwanger geworden, habe einen Sohn, Michael. Und wir waren sehr glücklich verheiratet. Mein Mann kam dann noch zur Armee, er war Bausoldat, das war damals so, wer nicht mit der Waffe umging, ging zu den Bausoldaten. Mhm. Er war auch gläubiger Christ. Und als er von der Armee wiederkam, hatten wir nur einen Monat wirklich kurzes Glück. Und er nahm immer mehr ab und das hat mich gestutzt. Ich habe gutes Essen gekocht, natürlich freut man sich, wenn dein Ehemann wieder da ist, du kochst ihm Gutes und er nahm ab, er nahm jeden Monat 10 Pfund ungefähr ab. Und das war so erschreckend, dass ich gesagt habe, Schluss, jetzt 2 Monate angeguckt und er war schon schmächtig, er war nicht jetzt so kräftiger. Und da sind wir zum Arzt gegangen und dann hat man Tests gemacht, Blutwerte und so und er hatte auch Blut im Stuhl und dann haben sie festgestellt, es ist Darmkrebs. Dann wurde er operiert, er wurde noch operiert und er hat immer die Bibel auf dem Tisch gehabt, immer die Bibel auf dem Tisch. Er hat sich da so auch festgehalten an Gottes Wort. Ein Mann, der 27 Jahre alt ist, Wahnsinn. Mit dieser Diagnose, da kannst du nicht einmal sagen, naja, danke lieber Gott, du bringst das schon durch. Mhm. Und unser kleiner Michael war 4 Jahre alt und ich erinnere mich noch, wir hatten auf seinem Nachtschrank, hatten wir einen so ein Bildchen, da stand drauf, Gott macht alles gut. Mhm. Und Michael konnte noch nicht lesen, aber ich habe ihm das vorgelesen. Und dann sagt er, Mama, hier steht doch, du hast doch gesagt, Gott macht alles gut. Warum geht es Papa so schlecht? Mhm. Und das kann ein Kind mit 4 Jahren nicht verstehen und nicht nachvollziehen. Ich auch nicht. Und ich muss sagen, dass ich in der Zeit nicht gerade eng befreundet mit Gott war, in dem Sinne, dass ich zu allem Ja gesagt habe. Es war eine Vollbremsung in unserem kleinen, glücklichen Leben. Mhm. Und Gott hat ihn dann, wir haben noch eine Krankensalbung gemacht. Es ging ihm ein Jahr verhältnismäßig gut. Er war Ofenbau- und Fliesenlegermeister. Er konnte auch noch teilweise arbeiten gehen. Nach der Operation, also es war für ihn dann noch etwas leichter. Ich bin noch mal schwanger geworden. Ich habe ein Kind verloren nach 12 Wochen. Und ich habe mein eigenes Leben fast dabei verloren. Ich habe 6 Wochen im Krankenhaus gelegen. Mhm. Es war so schlimm. Ich habe so viel Blut, muss ich verloren haben. Ich weiß das heute gar nicht mehr. Mhm. Ich weiß nur, dass es am 23. April 1977 war. Und wo ich das Kind verloren habe. Und am 2. Januar 78 ist er gestorben. Gott hat keinen Fehler gemacht. Mhm. Aber es war in dem Moment für uns natürlich ganz schwer.
Wahnsinn.
Ja. Und dann habe ich 1,5 Jahre alleine gelebt. Ich habe dann wieder angefangen, also ich habe einen Arztprozess gemacht, ich habe den Arztprozess gewonnen. Es war ein Fehler an ihm gemacht. Sie haben in diesem einen Jahr ist der Krebs gewachsen und sie hätten ihn schon eher untersuchen müssen und auch mehr konkretere Sachen machen müssen, medizinisch. Und das wurde einfach vernachlässigt. Mhm. Ich weiß es nicht. Also
du hattest noch die Kraft, da
Zu prozessieren. Ja, ich hab das gemacht.
Wahnsinn.
Und ich habe den Prozess auch insofern, das heißt hier, der Mann kam nicht mehr aus dem Grab. Ich saß da vor 7, 8 Männern, alles Männer, ja. Und ich war 26 Jahre. Halbes Jahr nach seinem Tod habe ich das gemacht. Und habe aber erst zuvor mit dem Professor abgesprochen, ob sich das lohnt. Mhm. Nicht, dass ich dort dass es nicht lohnt. Und dann hat er gesagt, ja, sagen Sie, man hätte das und das machen müssen, eine Rektoskopie. Und die ist nicht gemacht worden. dann hätte man was festgestellt. Und das wurde nicht gemacht und das war eben, dann ist das schneller zum Ende hingekommen. Und ich wollte einfach, dass diese Menschen zum Nachdenken kommen, dass auch junge Menschen, wenn sie so jung noch sind, dass da nicht gespielt wird. Sie haben ihnen Simulanz vorgeworfen. Das ist eigentlich ein, das geht gar nicht. Ja. Und ich habe natürlich dann etwas Geld bekommen, also als Entschädigung. Und deswegen habe ich das nicht gemacht. Aber ich konnte erst mal anderthalb Jahre mit meinem Jungen zu Hause bleiben, habe mich erst dann eingeschult worden, konnte ich dann mich um ihn kümmern. Und dann ist in dem Ort, wo ich gewohnt habe, im Raum Dresden, ist dann eine Stelle frei geworden.
Und, als Erzieherin?
Als Erzieherin, ja. Mhm. Und ich habe nach kurzer Zeit auch die Leitung dann übernommen, erst Stellvertreter und dann, ja, es war 60 Babys. Und Kinderkrippe ist ja 0 bis 3 Jahre. Und das war für mich wunderbar. Ja. Und dort habe ich habe insgesamt 21 Jahre in dem Beruf Vollzeit gearbeitet. Und ja, es war einfach nur schön und bin dort auch in der Gemeinde sehr aktiv gewesen und habe die Kindersabbatschulleitung auch übernommen, waren 35 Kinder. Wir haben alle möglichen Events gemacht. Also Kinder, das war so mein Ding schon immer. Nur wenn ich Lehrerin gemacht hätte, dann hätte ich da eben mit einem Gewissen, wäre ich in Glaubenskonflikte gekommen. Und das, deswegen bin ich zu den kleinen Kindern, das war das Ideale.
Wir kommen später noch dazu, dass du auch dann die großen Kinder sozusagen, ja, die Älteren, ja, ja, dass du gemerkt hast, dass du da auch einen sehr guten und wichtigen Zugang gefunden hast und auch immer noch findest. Wie ging es dann weiter? Hast du dann noch einmal geheiratet und noch mal eine Familie haben dürfen?
Ja, also wenn du als Kind schon sozusagen vollweise warst, ich hatte immer Sehnsucht nach einer Familie und nach
Geborgenheit.
Immer. Das ist auch bis heute so. Und ich habe über einen Prediger einen Mann kennengelernt, der war 10 Jahre älter als ich. Und er war noch nicht Adventist, aber er hatte Bibelstunden auch und so. Und dann hat der Prediger uns da in Kontakt gebracht. Und ja, ich muss sagen, ich habe da nicht gut genug oder lange genug mit Gott vielleicht drüber gesprochen. Ich war so ausgehungert, einfach nach angenommen sein und nach Zuhause fühlen, etwas für mich zu haben. Und wir haben geheiratet nach ungefähr 2 Jahren, nach Gerds Tod. Und dann hat sich aber rausgestellt, ich bin auch nochmal schwanger geworden. Ich habe einen zweiten Sohn bekommen und mein Mann wollte das Kind nicht, weil er sagte, in der Endzeit heute war jetzt noch ein Kind anschaffen. Also das war der Mario, wir haben ihn geliebt, mein ältester Sohn und ich, die sind beide 8,5 Jahre auseinander dann. Und ja, mein Mann hat sich sexuell verirrt. Und für mich gibt es nur einen biblischen Scheidungsgrund. Und es war so gravierend, dass es nicht anders ging. Wir waren in einer Stunde geschieden, das gab es damals, das kann man sich heute nicht vorstellen.
Und wie lange warst du verheiratet mit ihm?
7 Jahre.
Ach, doch so lange?
Ja. Ich habe das so lange ausgehalten. Ich habe Gott in Ohren gelegen. Ich habe gesagt, lieber Heiland, bitte zeige mir, mache ich was falsch, was ist, woran es liegt. Mein Mann hatte mich kaum angefasst und wir hatten kaum Ehe. Und dann hat Gott mir gezeigt, woran es lag. Und ich habe das dann mal gesehen und ja. Es war so schlimm, ich wollte mir das Leben nehmen. Ich habe einen Suizidversuch gemacht daraufhin. Habe nicht an meine beiden Kinder gedacht. Und das muss ich sagen, dass ich da den Blick auf Gott ein bisschen aus den Augen verloren habe und dann nur mein Elend gesehen habe. Und ja.
Und dieser Mann war gläubig nach außen hin?
Ja, nach außen hin war er gläubig. Er hat sich auch, das war mein Hochzeitswunsch, er hat sich auch taufen lassen. Das kann ich nicht empfehlen. Das kann ich nicht empfehlen. Da habe ich einen Fehler gemacht. Man sollte schon selbst überzeugt sein, eine Beziehung
zu Jesus zu haben.
Zu Jesus Christus.
Bevor man heiratet.
Ja, und auch überhaupt nicht um einer Frau oder um eines Partners willen gläubig werden, sondern ich muss selbst in einer guten Beziehung mit Jesus Christus sein.
Genau. Das unabhängig von dem Partner.
Das hat nichts mit einem, mit einem Partner zu tun. Und ich war damals 28. Und er war 38. Und ich habe das einfach, ja, das war der Fehler meines Lebens, sage ich so.
Und er hat dich nur als Alibi geheiratet, um einfach nach außen hin für die Außenwelt gut getan zu sein.
Ja, wir haben darüber nicht so gesprochen. Aber mein Mann hat immer, er war ein ganz seriöser Mann, auch ein, also er hat eine ganz schwere Kindheit und eine ganz schwere Vergangenheit auch hinter sich, 7 Geschwister noch und haben viel Landwirtschaft gehabt. Und er hat das genossen, dass ich ihn lieb gehabt habe und ich habe ihn sozusagen bemuddelt, würde man jetzt sagen. Das ist so ein ostdeutsches Wort. Und das hat er genossen. Und ich habe einfach nicht so beachtet, dass zu wenig Feedback zurückkam. Ja? Und das war nicht gut.
Und dann gab es die Scheidung.
Ja, dann gab es die Scheidung, ja.
Und du warst dann wieder allein mit 2 Kindern.
Ich war allein mit 2 Kindern und ich habe dann mich aber immer nur wieder an Gott, nachher, ich habe mich wieder berappelt sozusagen und habe gesagt, Herr, ich will jetzt wirklich eigentlich nur machen, was du willst. Das wollte ich eigentlich vorher auch schon, aber aufgrund meiner Einsamkeit, ich habe eine wahnsinnige Einsamkeitsphase hinter mir. Mein Mann war dann auch immer viel bei seinen Eltern, die wohnten 40 Kilometer weg, er war es gewohnt, immer viel zu arbeiten. Die haben Landwirtschaft gehabt, ja, große Apfelplantage, 40 Hektar, das ist unwahrscheinlich viel, ja. Und der war es gewohnt, da immer zu arbeiten. Und ja, er war auch an den Wochenenden weg und ich war viel dann auch mit den Kindern allein und das hat mir schon wehgetan dann auch, ne?
Ja. Und dann, wie es offiziell war, dass ihr getrennt wart, hast du dann, wie du konntest, die Kinder ernährt mit dem, was du erworben hast als Erzieherin?
Ich habe gut verdient. Ja, ich habe gut verdient.
Also für die Verhältnisse. Vater und Mutter ersetzen?
Ja, musste ich. Ja, ich musste Vater und Mutter ersetzen. Das war, jetzt hatte ich aber auch meinen ältesten Sohn, ja. Der war ja jetzt auch schon etwas älter dann. Und das wird so automatisch, wird das denn, ich weiß das von vielen Müttern, die alleinerziehend heute sind, das älteste Kind, ob Sohn oder Tochter, wird dann so ähnlich, so etwas wie Partnerersatz. Du musst ja mit jemandem sprechen. Du musst deinen Alltag besprechen. Ja, ich bin voll arbeiten gegangen, Vollzeit. Und der Kleine, der Mario, war dann im Kindergarten. Michael musste dann viel einspringen. Und er war sehr gut in der Schule. Also ich bin Gott unendlich dankbar. Also er hat die 10. Klasse alles mit 1 abgeschlossen, ja?
Wahnsinn. Unglaublich.
Ja, ja. Und das war ein Segen. Ein Segen für mich, dass ich mich auf ihn 100% verlassen konnte. Michael, wir hatten nnur Buch geführt. Ich war früh um 5:30 auf Arbeit, kam nachmittags um 4 zurück. Und dann habe ich ein Buch geschrieben, wir hatten alles Buchzettel, flogen immer rum, da haben wir Buch geschrieben, dann stand dann das Datum drauf, Michael, bring Mario in den Kindergarten, hole nachmittags Brot und eingekauft, weil ich manchmal spät erst von Arbeit kam. Und in der DDR war das so, dass die guten Sachen nachmittags auch schon vergriffen waren, die du mal brauchtest, das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Und stell die Waschmaschine schon an, wenn ich dann um 4 komme, dass ich raushängen kann und so war das, ne?
Unglaublich, unglaublich. Ja. Und du hast es alles trotzdem mit Gott?
Immer mit Gott gesprochen, immer. Ja, wenn einer gesagt hat, betest du auch am Tag? Ich habe gesagt, ich bete nur. Ich bin ständig am Sprechen mit ihm, das ist Beten.
Genau.
Weil er war, ich hatte keinen Mann, ich hatte keinen Vater, keine Mutter. Jesus Christus war, ich habe mich an den festgehalten. Ich konnte mich nur an ihm festhalten.
Und deine Kinder haben sich das von dir abgeschaut?
Ja.
Die haben gesehen, wie du eine lebendige Beziehung zu Gott hast? Keine traditionelle, nur am Ruhetag, am Sabbat?
Nein, gar nicht. Ich wäre gar nicht zurechtgekommen. Und so, was ich von meiner Mutter als Kind gesehen habe, habe ich dann gedacht, ja, das hat meine Mutter durchgetragen, durch ihr ganz kurzes Leben von 43 Jahren. Und ich habe meinen Kindern gesagt, dass wir können nur mit Jesus. Es geht nicht anders, Leute. Und wenn die Klassenarbeiten geschrieben haben, wir haben uns hingekniet und wir hatten dann nicht mal Telefon. Ja, heute sagst du, wir schreiben kurzfristig einen Test, Mama bete. Ja, das gab es ja gar nicht. Ja? Wir hatten in der Kinderkrippe ein Telefon und da lief dann manches ab. Und die konnten auch nachmittags zu mir kommen, dann Hausaufgaben machen. Ich hatte schon ein bisschen Sonderprivileg, als wenn du in der Leitung bist, dann hast du schon auch, dann hatte ich die Kinder auch nachmittags mal bei mir. Das war schon etwas Privilegiertes, was nicht jeder hatte.
Ja? Also Gott hat dich gesegnet. Auf seine Art und Weise, dass du überhaupt die Familie am Laufen halten konntest.
Ja, kann man so sagen.
Hast du denn Unterstützung durch die Gemeinde gekriegt?
Doch, habe ich auch. Ich habe in der Gemeinde wirklich gute Freunde gefunden. Und die sind bis heute noch. Wir sind schon über 40 Jahre befreundet. Und wenn ich jetzt auch weit woanders wohne, sie sind immer noch meine Freunde. Vor allen Dingen, weil wir auch gemeinsam beten konnten. Und sie haben damals mich durch mein schweres Leid, wo ich doch alleine sonst gestanden hätte, haben sie mich durch, sie haben mich besucht, sie haben mir, also materiell brauchten sie mich nicht unterstützen, aber so seelisch, moralisch. Ja. Da wusste ich immer, wo ich auch Sabbat Nachmittag, wir sind aufs Fahrrad gesessen, haben uns aufs Fahrrad gesetzt und sind dann 7 Kilometer zu den Freunden gefahren. Und ich hatte, meine Großeltern lebten noch, und wenn dann mal ein Paket aus Westen kam, dann haben wir das in den Gepäckträger hinten reingetan, und meine Kinder wussten das, Mama muss immer teilen, weil die Freude dann doppelt wurde. Und dann sind wir Sabbatnachmittag mit dem Paket aus dem, kam nicht so oft, 2-3 Mal im Jahr, sind wir da zu den Freunden hingegangen, haben wir es zusammen ausgepackt. Ach, den schön. Duft des Paketes erstmal genossen, wer da rauskam, kannten wir alles nicht. Und dann haben wir geteilt. Oh, und das, mir schmeckte die Schokolade besser, wenn ich sie geteilt habe. Ja.
Ach, also es ist unglaublich, ja. Für einen, der im Westen groß geworden ist, der kann das gar nicht so richtig nachempfinden.
Nein.
Wie eben so eine Kiste, wenn man sie aufmacht und sie duftet ganz anders. Und das Papier, die Werbung, alles, ja, die Verpackung, hat man wahrscheinlich sich alles aufgehoben.
Alles, jedes Papier wurde gefaltet.
Und nicht weggeschmissen.
Ja, genau.
Ja, ja.
Aber eins muss ich sagen, es gab nicht nur Schlechtes drüben und hier gibt es nicht nur Gutes.
Ja, ja.
Das muss ich sagen. Ich bin jetzt fast 30 Jahre auf dieser Seite von Deutschland. Also ich muss sagen, wir haben etwas gehabt, wenn es Bananen zu kaufen gab, 2-3 Mal im Jahr gab es Bananen zu kaufen, ja, dann hast du, und pro Person, die wussten von jedem Haushalt, wie viele Personen im Haushalt waren, ja, 3 Personen, 3 Bananen, das war so, ja. Ich habe durch die Kinderkrippe ein bisschen mehr gehabt, dann konnte man schon verteilen, aber wir haben noch Grund zum Freuen gehabt. Das muss ich sagen, auch viele andere, wenn man in einem Land lebt, wo es alles gibt, hast du auch wenig Grund zur Freude. Weil es alles gibt. Du kannst hier alles kaufen, früher oder später. Und wir, wenn wir das mal bekommen hatten, haben wir uns so gefreut, und wir haben auch viel mehr Grund gehabt, Gott zu danken.
Ja, ja, genau.
Also es hat uns sehr mit Gott...
Weil man genau wusste, wie es ohne ist.
Ja.
Und dann, wenn man was bekommt, ist es einfach was Herausragendes.
Ja.
Was Besonderes. Ja, das fehlt uns auf jeden Fall.
Ich bin Gott
heutzutage.
Dankbar. Ich bin Gott dankbar, dass ich diese Zeit... Ich habe 37 Jahre in Ostdeutschland gewohnt. Und jetzt wohne ich 29 Jahre hier. Ja.
Und Ingrid, wo wohnst du heute?
Ich wohne im Kreis Siegen, im Siegerland. Das liegt zwischen Köln und Frankfurt.
Und wie bist du dorthin gekommen?
Ja, ich habe meine Oma, meine Großmutter besucht. Die wohnte inzwischen im Westen. Als mein Opa starb, ist die in den Westen gezogen. Und ich war auf einer Besuchsreise. Ich durfte offiziell eine Besuchsreise machen mit 34 Jahren. Das war ganz ungewöhnlich. Und habe ich meine Oma besucht, die wohnte dort in dem Raum. Und dort habe ich am Sabbat, bin ich in die Gemeinde gegangen, nach meiner Gewohnheit. Und habe mir die Adresse besorgt, bin in Siegen in die Gemeinde gegangen und habe dort einen Mann kennengelernt, einen Glaubensbruder. Das hat mich erwischt, wie als wenn ich da in Flammen stand. Ja, ich habe mich in den verliebt. Musste ich aber wieder zurück nachher, nach 10 Tagen. Und war nur Briefkontakt. Und wir haben dann... knapp 3 Jahre später habe ich die Ausreise bekommen mit meinen beiden Jungs und bin dann 89 im Sommer raus hier rüber gesiedelt. Er wohnte dort im Raum Siegen.
Und hast ihn geheiratet?
Ja, wir haben geheiratet. Also wir mussten im Osten heiraten und haben dann, ja, wir haben geheiratet.
Und wie viele Jahre wart ihr oder seid ihr verheiratet gewesen?
Ja, da ist Gott gnädig gewesen, was so die Jahreszahl. Wir waren jetzt 27 Jahre verheiratet. Ja, mein Mann war Buchevangelist lange Jahre und hat dann aber die letzten 21 Jahre in einer Firma so gearbeitet, im Versand. Und wir waren, wie gesagt, 27 Jahre verheiratet. Und mein Mann hat vor drei Jahren, hat er Leukämie bekommen, aus dem Nichts heraus. Mein Mann war Hochleistungssportler, Marathonläufer, hat sich gesund ernährt wie kaum ein anderer, also... war immer erpicht drauf auf gesunde Ernährung, und dann kam ein Bluttest haben wir gemacht, einfach so ein Check-up. Und beim Check-up hat sich herausgestellt, dass die Leukozyten wahnsinnig hoch waren. Er war müde, das war das einzige Zeichen. Er war öfter mal müde, aber ja. Und dann hat er, also es war eine Odyssee. Diese Krankheit hat mich wieder an den Krebs meines ersten Mannes erinnert. Sie haben uns nicht gefragt, sie haben einfach am nächsten Tag sofort mit einer Chemo angefangen. Und ich würde das heute nie machen, eine Chemotherapie, aber sie haben ihn 3 Monate gegeben und er hat 12 bekommen. Und er ist im Anfang Juni 2016 gestorben. Ja. Habe ich wieder einen Mann verloren.
Wieder einen Mann verloren.
Ja. Im Prinzip habe ich drei Männer verloren. Und ich weiß nicht, warum ich die Hoffnung immer noch nicht aufgegeben habe, dass ich nicht allein sein möchte. Ich bin, also jetzt fast 2 Jahre lebe ich jetzt allein. Ich habe durch die Jugendseelsorge habe ich natürlich sehr viele Kontakte. Aber diese Kontakte sind alle am Telefon, am Skype, am WhatsApp und so. Mhm. Ich habe keinen, der bei mir zu Hause ist, der mich mal einen Arm nimmt sozusagen. Ja? Mhm. Meine Kinder sind alle so mit sich beschäftigt. Mhm. Die wohnen teilweise sehr weit und der älteste Sohn wohnt nur 25 Kilometer. Wir sind auch in einer Gemeinde, das ist in Ordnung. Aber die haben mit ihrem Leben zu tun, die Kinder. Das ist, die haben Familien und ich selbst, ja, bin nicht so gern allein.
Das glaube ich. Ja. Es hat ja auch was mit deinem Sehvermögen zu tun. Das kommt dann noch dazu.
Erschwerend.
Wie ist es damit? Wie kommst du alleine zurecht? Wie ist dein Sehvermögen momentan?
Ja, ich habe viele Operationen. Ich habe mehrere Operationen gehabt an meinen Augen. Ich habe Netzhautprobleme. Ich habe Löcher in der Netzhaut gehabt. Mhm. Und ich bin 2000, war die größte Operation. Da ist es das vererbt ist, das hatte ich ja gesagt. Mhm. Meine Netzhaut ist überlang aufgrund der hohen Kurzsichtigkeit und durch dieses Überlang, so haben mir die Ärzte das erklärt, muss die Netzhaut immer mitziehen und dann ist es wie beim Perlongstrumpf, beim Strumpfhose, dann kommt ein Loch rein. Mhm. Und das ist dann gerissen, meine Netzhaut ist gerissen und dann bist du blind. Ich war blind. Ja? Ich war blind mehrere Monate. Es war einfach furchtbar. Es war nur furchtbar. Mhm. Ja? Ich habe nicht mal mehr grau und dunkel, hell und dunkel, ganz schwarz. Ich stand an der Wäscheleine im Mai, ich habe Wäsche aufgehängt und schwarz. Eine Sekunde auf die nächste. Weißt du nicht, wie das ist. Also ich war so geschockt. Ich bin auf allen Vieren. Ich habe Angst gehabt, mich irgendwo zu stoßen oder zu fallen, hinzufallen. Ich bin auf allen Vieren ungefähr 70, 80 Meter bis ins Haus gegangen und wir hatten keine Tasten. Es war alles so wir hatten keine Wählscheibe so mit Tasten. Ich habe jetzt nicht gewusst, welche Tasten. Und ich habe dann einfach aus dem Fenster aufgemacht und habe laut um Hilfe gerufen. Und alle Nachbarn waren arbeiten. Wer sollte ich da hören? Mhm. Dann habe ich zu Gott geschrien, bitte lass jetzt jemand kommen, lass jemand mich hören. Und Gott hat mich erhört. Mhm. Er hat mich erhört und es kam jemand. Und dann musste innerhalb von 2 Stunden, wir haben sofort einen Augenarzt angerufen, also innerhalb von 2 Stunden, ihr müsst sofort in die Uniklinik, sonst ist nichts mehr zu machen. Mein Mann von Arbeit gekommen. Und ist mir nach Marburg gefahren. Und dann wurde ich dort operiert.
Und
dann haben sie mir die Netzhaut bei minus 70 Grad mit Silikon verplombt. Und ich sage Gott auf Knien heute noch Dank. Beide Augen wurden verplombt, die Netzhaut. Also ist genäht worden sozusagen. Und es ist 2000 gewesen, im Jahr 2000. Und heute ist 2018. Sie hält noch. Und das ist für mich ein unendlich großer Dank. Jeden Tag danke ich Gott. Jeden Tag. Und ich wache morgens auf und sage danke, dass ich sehen kann.
Und wie viel Prozent siehst du?
Ja, es ist schwächer geworden. Es ist doch schwächer geworden. Ich hatte dann noch eine grauen Star-Operation. Ich hatte ja minus 22 Dioptrien. Das ist schon Aschenbecherstärke. Und das ist jetzt alles in den Augen eingepflanzt. Mhm. Also künstliche Linsen. Und dadurch ist das nicht ganz so auffällig. Aber die Augen sind schwächer geworden. Ich habe so circa 40% jetzt noch. Mhm. Und ich hatte aber ein ganz großes Erlebnis mit Gott.
Welches Erlebnis hattest du mit Gott?
Ja, bezüglich dieser Augen. Ich habe jetzt voriges Jahr im Oktober die Diagnose bekommen, es geht auf eine Erblindung zu. Wieder ein Schock. Mhm. Wieder rufen nach Gott, Herr, was bedeutet das? Was soll das jetzt? Ich habe mich von Gott richtig gequält gefühlt, als wenn immer noch Salz wieder in die Wunde kam. Und ich habe geheult wie ein Schlosshund, obwohl ich gar nicht lange weinen darf, weil ich durch die Linsen, das brennt dann und die Linsen drücken dann. Es ist einfach nur schlimm gewesen. Diese Diagnose, ich wollte nicht wissen, wann das eintritt. Ich habe gesagt, nein, bitte sagen Sie es mir nicht. Mhm. Und du musst damit erst mal fertig werden. Ich war allein im Haus, ich bin allein. Ich wohne in einem kleinen Waldhäuschen. Wunderschöne, großes Grundstück dabei und es haben viele Freizeiten stattgefunden für die Kinder, für die Jugendlichen. Und dann habe ich 10 Tage gefastet und gebetet. Also nicht jeden Tag gefastet, aber mehrmals und auch gebetet und habe gesagt, ich habe in meiner Not zu Gott geschrien. In meiner Not schrie ich zum Herrn. Ich habe gesagt, das ist jetzt, geht über meine Kraft, wenn du mich erblinden lässt, das schaffe ich jetzt nicht mehr. Das weiß ich. Ich kriege Panik, wenn ich im Dunkeln bin, muss überall Licht anmachen, weil du hast ja nicht mehr so viel Licht, du musst immer sehen. Und wenn ich jetzt noch ganz blind wird, Herr, dann kannst du mich bitte, leg mich zur Ruhe. Ich bin bereit, zur Ruhe gelegt zu werden, tatsächlich. Mhm. Es glaubt man mir nicht mit meinem Temperament, aber das ist, dann ist die Grenze überschritten bei mir und Gott weiß das. Mhm. Und 10 Tage, genau 10 Tage danach, ich weiß es noch, 12. Oktober in der Nacht, ich liege im Bett, ganz alleine, sowieso im Haus und habe mir Bibelverse vorgesprochen, Psalm 91, ich kenne die alle auswendig. Damals, wo ich blind war, habe ich viel auswendig gelernt. Damals war ich 3 Monate blind, da konnte man noch was machen, durch diese Operation und jetzt eben nicht mehr. Und es war nachts 12:30 und ich kann nicht schlafen, weil ich so aufgeregt bin. Ich hatte einen dicken Kloß von Angst im Hals und da sage ich, lieber Heiland, wie soll ich Vertrauen zu dir haben, wenn der Kloß von Angst so im Hals, der macht sich so breit, bitte nimm mir den raus, ich kann mir den Kloß nicht selbst rausnehmen. Und das war, in dieser Nacht ist etwas passiert, was ich so, also ich war fassungslos, stand ich da. 12:30 ist alles still. Höre ich mit einmal eine Stimme im Raum laut und die Stimme sagt einmal, nur einen Satz, Ingrid, du wirst nicht erblinden.
Amen.
Fertig, nichts weiter. Mhm. Ich saß wie eine Kerze aufrecht im Bett und habe gesagt, Herr, ist das jetzt meine Fantasie, mein Wunschdenken? Mhm. Ist das Fiktion? Was ist das? Ich habe nie wieder, nur diesen einen Satz, aber so deutlich, dass ich ihn voll aufnehmen konnte. Und dann habe ich gesagt, Gott im Himmel, ich danke dir, das kann nur von dir sein. Weil im nächsten Minuten und so, ich habe wie gesessen da ganz erwartungsvoll und ganz aufgeregt, auch ein bisschen vor Freude. Und die Angst hat er mir in diesem Moment persönlich aus dem Hals genommen. Du kannst dir den nicht rausnehmen.
Den Kloß weggenommen.
Den Kloß, der war weg. Und dann war ich wie ein Kind im Glauben und habe gesagt, Jesus Christus, schnell jetzt dein Vertrauen, mach dich breit in meinem Herzen, aber richtig breit, dass die Angst nicht wieder reinkommen kann. Mhm. Und er hat's getan. Und bis heute habe ich dieses ganz starke Vertrauen, mich bringt keiner davon ab. Mhm. Wir sollen ja mal vertrauen. Mhm. Und bis heute bringt mich kein Mensch davon ab, zu glauben, nicht nur, dass ich nicht erblinde, sondern dass er mir noch komplett neue Augen geben kann.
Ja, das glaube ich auch.
Nicht auf der neuen Erde erst, nein. Ich habe gesagt, habe ich die halbe Nacht mit Gott dann gesprochen und habe gesagt, Herr, ich danke dir dafür, ich lobe dich und ich bin überzeugt, dass ich auch ein Bartimäus sein kann, ein weiblicher Bartimäus sozusagen. Der hat den auch, der ist hingegangen, der Bartimäus, und hat gesagt, Herr, meine Augen. Jesus fragte ihn, was willst du, dass ich dir tun soll? Und er sagte, Herr, meine Augen. Ich sage auch, Herr, meine Augen. Gott hat mich in dieser Nacht so getröstet und mir fielen Worte ein zum richtigen Zeitpunkt. Und ich habe mal ein Zitat gehört und das habe ich in dieser Nacht, hatte ich auswendig gelernt und das kam mir ein. Und wenn ich das zitieren darf, es war für mich die Beruhigung pur. Keine Beruhigungstablette hätte das geschafft. Es heißt, wenn wir unsere Ängste loslassen und auf Gott vertrauen, werden 2 Dinge geschehen. Erstens, wir werden den Frieden entdecken, der alle Vernunft übersteigt, weil wir uns darauf verlassen, dass Gott in unserem Leben wirkt. Zweitens, Gott hält wunderbare Dinge für uns bereit, wenn wir es ihm nur erlauben, nach seinem Zeitplan zu handeln. Glaube, dass Gott sich um deine Zukunft kümmert, dann wirst du merken, dass sie besser wird, als du dir jemals vorstellen konntest. Amen.
Amen.
Und diese Worte hat der Heilige Geist mir eingesprochen. Alles, was du mal auswendig gelernt hast, er kann dich nur daran erinnern, was du auch im Kopf, im Herzen hast. Deswegen ermutige ich auch immer junge Leute oder Kinder, lernt auswendig. Lernt Gottes Wort, Bibelworte auswendig. Ist uns nur zum Segen. Und das kam im rechten Zeitpunkt. Und da halte ich mich heute fest. Ich weiß, Gott lässt mich nicht erblinden, nicht nur nicht erblinden, sondern ich bin ganz im vollsten Vertrauen jetzt und sage, Herr, ich bin gespannt, wann und wie du das tust. Und ich warte einfach drauf.
Und die Verheißungen, die er gibt im Wort und auch jetzt noch persönlich, wie er zu dir gesprochen hat, die sind Verheißungen, sind Versprechungen, die Gott macht. Und Gott hält sein Wort. Da muss man ihn prüfen.
Aber dann am nächsten Tage meine eine Freundin gesagt, ja Ingrid, okay, schön, dass du das gehört hast, aber sei doch zufrieden, wenn Gott dich auf diesem Level lässt. Da sage ich, nein, so gehe ich gar nicht ran. Mhm. So gehe ich gar nicht ran. Weil dann ist das Vertrauen, kriegt ja schon wieder einen Knick. Mhm. Nein, ich glaube, dass Gott ganze Sache macht. Ich will ihm nur seinen Zeitplan überlassen.
Genau.
Und warte jetzt ab. Und das ist dieses Gespanntsein, sage ich auch immer jungen Leuten, wenn du auf etwas gespannt bist, dann entspannt dich das. Dann kannst du eigentlich diesen machen. Mhm. Und das ist meine Erfahrung mit Gott. Die kann mir keiner jetzt nehmen. Mhm. Und die lasse ich mir auch nicht klauen.
Nee, will ich mir auch nicht
klauen. Nein, das lasse ich jetzt einfach. Ja.
Du hast vorhin angesprochen, dass du Seelsorge, dass es jetzt für dich so eine Hauptbeschäftigung geworden ist, was dich total ausfüllt.
Ja, 100%.
Seelsorge ist ganz was Wichtiges in unserer Gesellschaft, was sehr wenige Menschen noch beherrschen, zuzuhören, den anderen wahrzunehmen, wichtig zu nehmen und ihm auch zu helfen. Und ihm auch seine Mankos klar zu machen, sodass es versteht. So, wie bist du dazu gekommen? Und wer ist eigentlich so deine Zielgruppe?
Ja, also das ist jetzt, sind wir in einem Thema drin, was jetzt mein Haupt, das ist ganz aktuell jetzt. Also ich habe angefangen, als ich hier rüberkam, auf diese Seite von Deutschland. Das war 1989 im Frühsommer. Und dann hatten wir einen Prediger und der hat gemerkt, dass ich untertourig sozusagen fuhr. Ich bin ziemlich temperamentvoll und da mit den Tellern und Tassen konntest du nicht erzählen. Die Kinder sind in die Schule gegangen und der Mann auf Arbeit und ich war allein. Und ich habe immer nur nach Uhr gelebt. Das war alles, jetzt ist das dran, jetzt ist das dran. Ne? Und ja, und dann hat er gesagt, Ingrid, was hältst du davon, wenn du den biblischen Religionsunterricht in unserem gesamten Gemeindebezirk Siegen übernimmst? Wow, sage ich, ich kann nicht Auto fahren, Punkt eins, aufgrund meiner Sehbehinderung. Mein Mann müsste dann Auto fahren. Und wir haben darüber gebetet, wir haben auch gefastet darüber. Und so fing das an. Ich fasse das jetzt mal ein bisschen zusammen. Also ich hatte in 10 Jahren 34 Gemeindekinder und wir haben uns immer in der Gemeinde getroffen. Und die Mütter und teilweise auch Väter, die die Kinder hingebracht haben, einmal in der Woche, die haben in der Zeit gebetet oder sind einkaufen gegangen. Und es war, jede Gruppe hatte 12- bis 15-Jährige und ich habe den biblischen Religionsunterricht gemacht. Mhm. Und 10 und die letzte Gruppe waren 14, habe ich gesagt, jetzt mache ich Schluss. Dann hatten sie noch die Geschwisterkinder noch schnell dazu. Und es war eine wunderbare Zeit. Da habe ich jetzt von Gott noch ein Geschenk bekommen. Im Nachhinein, so ist er. Er hat ein Timing, das ist nicht zu toppen. Mhm. Ja? Ich konnte in dieser Zeit noch Lehrerin sein. Das war so etwas wie Lehrerin. Denn ich habe das so ernst genommen und auch so mich in diese Arbeit reingekniet. Ich habe die ganze Woche Rallye beim Herrn gehabt, habe ich gesagt. Ich habe mich vorbereitet. Und dann kam ich mit ihnen zusammen. Und da habe ich gemerkt, da hat Gott mir eine Begabung gegeben. Und er hat mich eigentlich auf diesen Dienst vorbereitet, der dann schrittweise, es war eine Entwicklung, ging durch Leid. Gott hat mich diese Leidensschule, die ich mein ganzes Leben lang hatte, die ist länger als jede Universitätsausbildung. Und die Scheine, die auf einer Uni unterschrieben werden, die sind bei mir durch Tränen und mit Tränen unterschrieben worden. Ja. Kann man so sagen, ohne jetzt pathetisch oder so zu sein, das ist einfach so. Und ich kann junge Leute überhaupt in jeder Situation heute verstehen, weil ich jede Situation bis zum Suizid alles durchgemacht habe. Mhm. Ja. Und dann haben von Nordrhein-Westfalen Gemeinden das mitbekommen, bin ich eingeladen worden, sprich darüber. Und dann dachte ich, naja, immer nur über diese Arbeit sprechen. Du könntest diese Chance nutzen und ein geistliches Seminar aufbauen. Und dann habe ich mir ein Thema für dieses Wochenende zurecht von Gott auch zeigen lassen. Und das war die Frage, ist Jesus bei euch zu Hause? Es ist ein Familien- und Jugendseminar, das halte ich heute noch oder habe es bis jetzt immer noch gehalten. Und da lerne ich dann die jungen Leute kennen, die Eltern kennen. Und so bin ich von Gemeindebezirk zu Gemeindebezirk, erst Nordrhein-Westfalen, dann also ganz Deutschland eingeladen worden, lerne dort die Familien und die Jugendlichen hauptsächlich kennen und nehme mir für ihre Probleme Zeit, nehme sie auch mit nach Hause, Sabbatabend prinzipiell mit den Jugendlichen zusammen, ohne Prediger, also nur wir. Mhm. Und dann können die sich wirklich mal ihr Herz ausschütten. Mhm. Meine zwei Hauptwörter sind Vertrauen und Schweigen. Mhm. Ja. Und ich habe auch inzwischen Jugendliche schon eingeladen zu mir nach Hause aufs Grundstück. Wir haben ein großes Grundstück, 2000 Quadratmeter, aus Familien, die eben etwas denen es nicht so gut geht. Und dann habe ich die zu mir nach Hause eingeladen in Sommerferien eine Woche und habe sie einfach, hab mir Zeit für sie genommen. Bibelarbeit gemacht, Spiel gemacht. Wir haben 150 Meter vom Haus haben wir einen kleinen Badeweiher, haben wir immer Boote gekauft, wenn sie kaputt waren, Schlauchboote neu gekauft. Dann konnten die baden und schwimmen und also das war so richtig kompakt gewesen, so ganzheitlich. Und an den Wochenenden rausgefahren in die Gemeinden. Und inzwischen, ich mache das jetzt seit 1997, es sind jetzt 24 Jahre und gut. Und inzwischen sind das über 400 Jugendliche, die ich habe. Ich habe aufgehört, dann zu zählen. Ja.
Und mit welchen Problemen kommen Sie schwerpunktmäßig zu dir?
Hauptthema sind Beziehungsprobleme. Mhm.
Mit den Eltern oder?
Ja, generell. Mhm. Also die Jugendlichen, die Kleinen, oder das hören die nicht so gerne, so, das sind 15-, 16-Jährige. Und ich habe aber eigentlich mehr so, also ab 18, 20 plus, nach oben offen. Und die haben, ja, die sind Teenager. Die haben Probleme mit ihren Eltern, Beziehungsprobleme oder Schulprobleme. Dann auch junge Leute, die Gott suchen. Ja? Ich verstehe Gott nicht. Meine Eltern wollen, dass ich gläubig werde. Wie kann ich zu Gott kommen, wenn das und das in meinem Leben passiert? Dann frage ich natürlich auch, wo stehst du gerade? Du erwartest du vielleicht von Gott etwas, wo du nur haben willst und ist dein Leben überhaupt mit Gott in Ordnung? Mhm. Ich kann nicht von Gott etwas erwarten, wo ich selbst mit ihm nicht im Clinch vielleicht noch bin. Das geht nicht. Mhm. Ja? Dass man erstmal sein eigenes Leben hinterfragt. Mhm. Und sie lassen sich von mir auch Fragen stellen, auch die ein bisschen tiefer gehen. Mhm. Bei Mutter und Vater gehen würden sie schon motzen. Mhm. Ich habe da so eine Sonderstellung, weil ich außen bin.
Genau.
Ja? Und also nicht nur Beziehungsprobleme, Schulprobleme auch. Und ich bete auch, es ist viel im Gebet, aber auch Gespräch, alles am Telefon. Mhm. Telefon, Skype, WhatsApp, alles. Mhm. Und manche kommen auch zu mir nach Hause an den Wochenenden. Eheprobleme. Mache ich aber inzwischen nicht mehr, wenn ich nur einen habe, es müssen immer beide kommen. Mhm. Weil wenn er kommt, sage ich ja, und wenn sie kommt, sage ich nein, geht nicht. Mhm. Immer zusammen, ist auch gut so. Oder ich habe auch im Gefängnis schon welche betreut. Also das war auch eine Zeit, wo hatte ich dann wenigstens erstmal Telefonzugang. Mhm. Ja. Oder Suizidgefährdete, Krebskranke, auch Jugendliche sind krebskrank. Mhm. Das habe ich, also Todeskandidaten. Mhm. Und das meiste, was jetzt sind okkult Belastete. Es ist so zugenommen von okkulter Belastung, dass sie sich mit den Medien so dermaßen beschäftigen, dass der Satan eine leichte Einflugschneise hat, in ihren Herzen und ihren Köpfen so sich auszubreiten. Das merken die gar nicht. Das ist so brillant. Dagegen ist die Bibel, ich muss es sagen, aus ihrer Sicht ist die Bibel fade. Für mich ist es das Gottesbuch. Aber sie sehen den Prickel des Action und da ist Fun, da ist was los und Filmchen und die kleinen Musikclips und was da alles läuft. Und sie merken gar nicht, wie der Satan wirklich seine Zange um sie rumlegt. Und es sind wahnsinnige Probleme.
Auch Suchtproblematik wahrscheinlich, ne? Man wieder mit den Spielen und Filmen süchtig. Das schafft Satan genauso, dass man nicht mehr loskommt.
Ganz genau. Ne? Suchtprobleme. Manche wundern sich, warum sie kaufsüchtig oder klatschsüchtig sind, auch die Eltern. Es würde heute in den Gemeinden zu 100% viel anders aussehen, wenn wir als Geschwister, Glaubensgeschwister, Sachen bereinigen, auch aus der Vergangenheit. Manchmal sind ja auch von der Vergangenheit her, von den Vorfahren, sind ja auch Belastungen, die haben da früher mal gependelt oder besprochen oder solche Sachen gemacht. Und wir wissen das aus der Bibel, aus dem Gebot, dass Gott bis ins dritte und vierte Glied, die ihn hassen, eine Grenze setzt. Aber dann wundern die sich, wenn sie belastet sind, wenn sie von den Vorfahren was geerbt haben. Mhm. Oder teilweise eben auch selbst. Mhm. Ja? Und da habe ich Jugendliche, die in der Pornografie stecken, alles. Ich sage, ihr müsstet einen männlichen Begleiter haben. Nein, Ingrid, du kennst uns. Und ich hänge dann mit denen nachts bis um 12 am Skype und die Ehefrauen liegen zwei Zimmer nebenan und wissen gar nicht, wie ihr Mann, wie er kämpft gegen diese Pornografie an. Und wir liegen Gott in Ohren, hunderte, 500.000 Kilometer weit weg. Ja, das ist für Gott keine Entfernung. Und dann liegen wir Gott in Ohren, dass der Mann will frei werden. Und ich gebe ihnen dann Tipps auch, wie sie frei werden können, ja, dass sie sich einen Zettel in welcher Sprache auch immer anmachen, dass sie diese Tasten nicht drücken, dass sie vorher beten und dass Gott ihnen die Augen hält und verschiedene andere Sachen. Ja. Und Gott macht frei. Gott befreit. Wer frei werden will, Der wird frei. Mhm. Der wird frei. Und das mache ich so jetzt noch. Ich mache alles ehrenamtlich. Also mein Slogan ist, ich mache alles kostenlos. Hauptsache nicht umsonst. Das ist mein Slogan, auch über Facebook alle. Ich bin in diesen Portalen nur, weil die dann sehen, privater Jugendseelsorgedienst. Die erste Frage ist, ich betreue auch jetzt welche, die nicht gläubig sind. Dann sagen sie, wie teuer ist eine Stunde bei dir? Und dann sage ich eben mein Slogan.
Und du hast ein Missionswerk gegründet?
Ja, ich habe einen privaten Jugendseelsorgedienst. Und das ist jetzt also eine Person jetzt, ne? Aber ich nehme die Jugendlichen einfach so auf, wie ich sagte, auf den Seminaren sie kennenlerne. Und wir sind dann im Telefonkontakt. Und wenn wir dann abends in der Jugendstunde sind an den Seminaren, dann outen sie sich nicht alle. Ich verteile Zettel und sie können alle ihre Fragen, ihren Frust aufschreiben, oberhalb, unter der Gürtellinie, alles. Sexuelle Fragen sind sehr beantwortungsbedürftig und aber auch andere Fragen. Und Berufswünsche, Studienwünsche, alles Mögliche. Und die Eltern lassen sich scheiden. Und es gibt nichts, was ich nicht betreue. Und mich erschüttert leider auch nichts mehr. Auch unter gläubigen Menschen. Der Satan macht dann natürlich Überstunden, ne? Weil er die noch nicht in Sack und Tüten hat. Ne? Und dann können sie auf die Zettel ihre Fragen schreiben. Und ich beantworte, ich kenne von keinem die Handschrift. Das ist gut. Ich will auch, dass die Anonymität gewahrt ist. Ich kenne keine Handschrift und keiner weiß, wer die Frage gestellt hat, wenn wir dann so mit 20, 30 Jugendlichen sitzen. Da geht eine Jugendstunde dann 5 Stunden schon mal. Ne? Das ist dann Open End und jeder ist interessiert an der Frage, aber auch natürlich, was sagt sie? Ne?
Und ich denke, das hält dich jung.
Ja, ich habe keine Zeit
zum Alter. Du bist so jung geblieben, das ist Wahnsinn.
Ja.
Es lenkt dich ja auch von deinen Problemen ab, oder?
So ist es. Wenn ich mich um die Probleme anderer kümmere. Es gibt natürlich dann auch Situationen, wo du denkst, ach, jetzt wäre ich doch nicht so gern allein. Und jetzt, du möchtest dann auch mal eine Schulter haben, wo du dich dann anlehnen könntest. Ne? Das gebe ich schon zu.
Welchen Rat, beziehungsweise welche Lebensweisheit würdest du uns gern mit auf den Weg geben?
Ja, da gibt es vieles zu sagen. Das Erste ist natürlich klar, ich als Jugendseelsorgerin kann nur sagen, egal was euch im Leben trifft, wenn ihr mit Jesus Christus verbunden bleibt, kann euch eigentlich nicht mehr passieren, als er weiß, wie viel du tragen kannst und da wird auch nicht mehr euch auflegen. Also an Jesus Christus dranbleiben, das ist es eigentlich. Egal wie die Lebenssituation aussieht. Ich habe euch erzählt, habe dir erzählt, wie mein Leben aussieht. Wenn ich nicht mit Christus verbunden gewesen wäre, wer weiß, wo ich da wäre. Bleibt dran an Jesus. Die Zeit läuft ab, die Weltenuhr läuft ab. Und wir wollen doch alle bei Jesus ankommen. Das Beste kommt doch noch. Das Beste kommt noch.
Herzlichen Dank, liebe Ingrid. Danke, dass du ein kleines Puzzlestück von deinem Leben uns erzählt hast und wahrscheinlich könntest du stundenlang füllen.
Oh ja.
Du könntest Bücher schreiben über die Details.
Ich habe Hörbücher auch geschrieben.
Genau.
Von daher ist auch einiges drauf. Auf dem Hörbuch auf meiner Lebensreise ist ein kleiner, das ist aber schon alt, das ist ja schon 8 Jahre alt oder so, oder 10 Jahre jetzt. Da habe ich ein bisschen erzählt, das ist mein Weg, aufgrund meines Leides, wie ich in den Jugendseelsorgedienst gekommen bin.
Genau. Und da ist es auch nochmal detailliert, deine Lebensgeschichte, deine ganzen Familienverhältnisse und wie du da...
Etwas, ja, ein bisschen zusammengefasst.
Genau. Und wer das nochmal sich in Ruhe anhören möchte, kann gerne das sich bestellen bei Amazing Discoveries. Dann gibt es auch noch tolle Andachten für Jugendlichen.
Ja, ich habe 9 Hörbücher inzwischen geschrieben. Die spreche ich selbst drauf. Trau dich, Gott zu vertrauen, ist für Jugendliche zwischen 13 und 17. Das sind Geschichten, die ich für Jugendliche erzähle an dem Alter, die immer zu Gott hinführen. Immer ein Bogen. Also Geschichten aus dem Leben. Ja, für das Alter.
Sehr gut. Liebe Ingrid, danke, dass du bei uns warst, dass du jetzt den Weg auf dich genommen hast und dass du so ehrlich und offen warst, über dein Leben gesprochen hast. Ich denke, wir konnten vieles mitnehmen und schon allein einfach deine Kraft, die du immer noch aufbringst, zu geben den jungen Leuten, die zu dir kommen und Rat suchen. Gott möge dich segnen und weiterhin jung halten,
ja,
damit keiner merkt, dass du doch auch älter wirst.
Bis jetzt ist es noch kein Problem für mich. Nee.
Also Gottes Segen und danke, dass du da warst.
Ich danke euch auch.